Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe Dr. Dr. Rainer Zietelmann getroffen. Er ist ein echter Star unter den Unternehmern. Er ist Bestselling-Autor, Speaker, Historiker, er war Lektor und ist Immobilienexperte, hat also eine Menge erreicht. Und er hat ganz aktuell das Buch geschrieben, Die Kunst berühmt zu werden. Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian. Und in diesem Buch stellt er uns 12 große Namen vor und durchleuchtet, wie sie es geschafft haben, zu Superstars zu werden. Das passt natürlich in den Starflüsterer-Podcast. Unter anderem geht es um Arnold Schwarzenegger, Madonna, Karl Lagerfeld, Andy Warhol oder um Oprah Winfrey. Also, in diesem Buch steht vieles drin, wovon man profitieren kann, selbst wenn man nicht unbedingt berühmt werden möchte. Darum geht es in dieser Folge. Und ihr erfahrt noch viele weitere Learnings aus der Karriere von Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Es wird sehr spannend. Viel Spaß.
Einen wunderschönen guten Morgen und hallo, lieber Herr Dr. Dr. Zietelmann.
Hallo, morgen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast sind im Starflüsterer-Podcast. Sie haben gerade ein wunderbares Buch veröffentlicht, Die Kunst berühmt zu werden, Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian. Sie schreiben in diesem Buch über Antreiber, Motivatoren und Erfolgsgeheimnisse der unterschiedlichen Genies und Celebrities der internationalen und nationalen großen Namen. Was sind Ihre eigenen Antreiber?
Bei mir, das hat sich im Leben oft verändert. Ja. Ich habe ja angefangen als Historiker. Da war mein Antreiber, dass ich mir in der Wissenschaft einen Namen machen wollte, auch einfach die Neugier der wissenschaftlichen Erkenntnis, etwas Neues zu erforschen, dann das aber auch zur Diskussion zu stellen. Dann gab es später eine Phase in meinem Leben, wo ich stärker publizistisch, politisch aktiv war, als Cheflektor vom Ullstein Verlag zum Beispiel. Ja, das war wieder ein anderes Antriebsfeder. Ja. Und dann gab es eine Zeit, wo ich dann meine eigene Firma gegründet habe und mit meinen Investments begonnen habe. Und da war dann ein ganz wesentlicher Antrieb, vermögend zu werden. Ja. Jetzt habe ich wiederum so viel Geld, dass ich da über 100 Jahre von leben kann, sodass das nicht mehr ein wesentlicher Antrieb ist. Ja. Sondern jetzt ist ein wesentlicher Antrieb eigentlich meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen weltweit zu verbreiten. Ich bin ja weltweit aktiv, nicht nur in Deutschland, in Asien, in den USA, in Europa. Ja, und so haben sich also, sagen wir, die Motive bei mir, das, was mich antreibt, hat sich im Laufe des Lebens doch mehrfach geändert.
Sehr spannend. Wenn man Ihre Vita liest, da findet man ja, Sie haben ja gerade schon viele Sachen aufgezählt, viele verschiedene Schritte. Das ist ja so gesehen eine Art unübliche Karriere, wenn man das aus der deutschen Sicht herauszieht. Wenn man so die Amerikaner anschaut, da machen ja viele Menschen viele unterschiedliche Dinge. Hatten Sie das, wenn Sie jetzt sagen, Sie, ja, Ihre Motivatoren haben sich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, hatten Sie das so geplant oder sind Sie da ganz unbedarft in Ihre Karriere reingegangen?
Ach, nee, das hatte ich nicht so geplant. Ich habe jeweils geplant, in Anführungsstrichen, in jeder einzelnen Phase dann meine Ziele. Ja? Aber ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben vorausgeplant, das wäre auch, wär auch langweilig gewesen. Ja? Nur, es kommt immer darauf an, welchen Anspruch hast du an das Leben. Ja? Genügt es dir, den meisten Leuten genügt es ja, wenn sie sagen, im Grunde genommen ist alles irgendwie okay. In Berlin sagen die Leute so, man kann nicht meckern. Ja? Oder ja, dass man keine größeren Sorgen hat, das ist für viele Leute schon dann genug. Ja? Bei mir war das also niemals so, sondern bei mir war es immer so, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, begeistert sein wollte von dem, was ich tue. Ja? Und jetzt sollte sich mal jeder Zuhörer fragen, ob er wirklich morgens mit Begeisterung sagt, toll, darauf freue ich mich auf meine Arbeit, klasse, was ich heute wieder machen kann. Dass es immer auch mal einen Tag gibt, wo das nicht so ist, ist auch bei mir so, das ist normal. Aber sagen wir mal, ganz überwiegend sollte es so sein. Und wenn ich dann irgendwann gespürt habe, dass das nicht mehr ganz überwiegend so war, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann wird es Zeit, jetzt was anderes zu machen. Ja. Also das ist die Frage, welchen Anspruch habe ich an mein eigenes Leben und jetzt gibt es ja Menschen, die können sich ihr ganz Leben lang immer für die gleiche Sache begeistern. Prima, dann sollen die das auch so machen. Es gibt auch manche Menschen, die können sich leider immer nur ein paar Wochen oder Monate für was begeistern. Die haben es sehr schwer, weil man in ein paar Wochen oder ein paar Monaten halt nichts Vernünftiges im Leben erreicht oder auf die Beine stellen kann. Und dann gibt es Menschen wie mich, bei denen es so ist, dass ich mir, sagen wir mal, mich vielleicht 10, 15 Jahre für was begeistern kann, aber halt nicht unbedingt 50 Jahre lang im gleichen Maß. Ja. Deswegen habe ich mich auch immer, fand ich immer klasse Arnold Schwarzenegger, weil der eigentlich so ein Beispiel ist. Der hat jetzt auch nicht 1000 verschiedene Sachen gemacht im Leben, aber der hat so verschiedene Phasen gehabt, wo er erst als Bodybuilder sehr erfolgreich war, zwischendrin dann mal in der Wirtschaft als Immobilienprojektentwickler, was viele gar nicht wissen, ja. Dann im Filmgeschäft sehr erfolgreich war, dann in der Politik, ja. Das ist so ein Leben, was ich eigentlich deswegen sehr interessant finde, weil er halt in verschiedenen Lebensbereichen immer wieder neu gestartet ist und sich dafür neue Dinge begeistert hat. Und das ist auch so ein bisschen mein eigenes Lebenskonzept.
Sehr spannend. Und der Arnold Schwarzenegger hat ja auch viele Seiten in ihrem neuen Buch, wo man über ihn ganz viel Insiderwissen erfahren kann. Das ist ja super spannend. Sie haben insgesamt 12 Genies bzw. Weltstars durchleuchtet. Wir können ja mal ein paar nennen. Madonna, Kim Kardashian beispielsweise. Arnold Schwarzenegger hat mir gerade gesagt. Oprah Winfrey, Donald Trump, Steve Jobs oder Lady Di. Wie kam es zu dieser Auswahl der Namen und welchen davon bewundern Sie am meisten? Sie haben gerade schon den Arnold Schwarzenegger genannt. Gibt es noch einen anderen?
Also erstmal, wie bin ich zur Auswahl gekommen? Ja, ich lese schon mein ganzes Leben lang Biografien. Da stößt man ja auf viele Menschen, wo ich schon vorher wusste, bevor ich das Buch geschrieben habe, aha, die sind geniale Selbstvermarkter, also wie zum Beispiel bei dem Arnold Schwarzenegger. Dann gab es aber auch andere, wo ich das einfach dachte. Und da muss ich sagen, da bin ich auch bei ein paar in eine falsche Richtung gelaufen. Also während ich für das Buch gearbeitet habe, habe ich auch Biografien von Leuten gelesen, die ich erst in das Buch hineinnehmen wollte. Ja? Mhm. Aber wo ich dann aus irgendeinem Grund dachte, das passt doch nicht. Also ein Beispiel war Elvis Presley, über den ich viel gelesen habe. Ja? Wo ich aber dann am Schluss dachte, der ist doch nicht selbst so ein guter Selbstvermarkter gewesen, obwohl er unglaublich berühmt war, sondern das war dann auch mehr seinen Beratern jeweils so gezollt. Während ich das bei den Leuten, die ich also in meinem Buch porträtiere, da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, die haben auch so einen halben Berater gehabt, aber da würde ich nicht sagen, dass es primär deren Ding gewesen ist. Oder es wäre natürlich auch noch ein paar andere möglich gewesen, also zum Beispiel Papst Johannes Paul II, mhm, sicherlich auch ein absolut genialer Selbstvermarkter. Ich habe mich dann für 12 aus auch unterschiedlichen Bereichen entschieden, die bewusst auch sehr unterschiedlich gewählt wurden, weil zum Beispiel ja Albert Einstein oder Kim Kardashian viel gegensätzlicher geht es ja gar
absolut,
nicht.
Absolut, ja.
Und um dann zu zeigen, dass selbst Menschen, die so absolut in fast allem gegensätzlich sind, trotzdem eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass sie genial sind in der Selbstvermarktung. Also das war die Auswahl, wen ich am meisten bewundere. Also ich finde jetzt nicht, würde jetzt nicht mit dem Leben von jedem in dem Buch tauschen wollen, zum Beispiel mit Prinzessin Diana. Das finde ich eher ein trauriges, ja, Leben, in mancher Hinsicht unter dem Strich, ja, nicht nur wegen dem Ende, sondern auch so. Ja, aber Arnold Schwarzenegger haben wir schon genannt, habe ich auch den Grund genannt, ja. Und gibt viele andere auch in dem Buch, die ich bewundere. Also zum Beispiel Stephen Hawking finde ich ein tolles Beispiel, weil der trotz seiner massiven Behinderung, dass er also nicht nur im Rollstuhl saß und irgendwann auch gar nicht mehr sich verbal verständigen konnte, also nur noch mit einem Sprachcomputer, ja, der trotzdem, wie er schreibt, selbst durch alle Kontinente gereist ist, sogar einmal einen Weltraumflug gemacht hat, der zweimal verheiratet war, Kinder hatte, der Bestseller geschrieben hat, die weltweit alle bekannten Persönlichkeiten auf der Welt getroffen hat, im Fernsehauftritt hat und das alles, also mit dieser Behinderung. Ja, das wird übrigens auch das Thema von meinem nächsten Buch sein, da wird er auch wieder drin vorkommen. Das wird aber, das dauert noch eine Weile, da bin ich erst ganz am Anfang, das hat auch keinen richtigen Titel. Da geht es um erfolgreiche Behinderte und was man von denen lernen kann.
Interessant, also super interessant.
Ich habe schon zwei Kapitel jetzt geschrieben über Ray Charles und über Bocelli. Ich bin jetzt gerade bei Beethoven dabei, habe dann auch ganz verschiedene, John Nash, den Mathematiker, über den ich was schreiben will. Ja. Also das sind dann Leute, die irgendwie, sagen wir, blind oder taub oder im Rollstuhl, die trotzdem große Leistungen erbracht haben. Das ist das, wo ich mich gerade mit beschäftige. Also wie gesagt, der Stephen Hawking, der wird da sogar auch wieder drin vorkommen, logischerweise, weil ich den auch sehr bewundere.
Klasse. Und da können wir uns auf das Buch wahrscheinlich im nächsten Herbst freuen, oder?
Genau, vermutlich im nächsten Herbst, wenn alles... ist ja hauptsächlich bei mir das Schreiben, geht mir sehr schnell. Ich muss ja, für das Buch habe ich bestimmt jetzt hier, für das, wo wir heute sprechen, 20.000, 30.000 Seiten gelesen, sehr gründlich gelesen. Ja. Und das ist im Grunde die eigentliche Arbeit. Da sind dann auch mal Bücher dabei, die ich lese über Personen, wo ich am Schluss sage, das eignet sich jetzt nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade über Margarete Steiff gelesen, die Steiff-Tiere erfunden hat. Die hat auch im Rollstuhl gesessen, aber da muss ich nochmal sehen, ob ich über die wirklich ein ganzes Kapitel schreiben kann, weil da die Informationen etwas dünn sind, die es dann übergibt. Ja, also deswegen, die eigentliche Arbeit ist ja immer bei mir das Lesen mit einer bestimmten Brille, das Durchdenken und das dann zu Papier zu bringen, geht's dann, dauert gar nicht so lang.
Ja, sehr spannend. Jetzt finden wir keinen lebendigen Namen aus deutschen Landen in Ihrem Buch wieder. Fehlt es bei uns in Deutschland irgendwo an Genies aktuell oder hat das einen anderen Grund?
Ja, das hat einen ganz anderen Grund. Das ist das, ich denke ja immer weltweit bei meinen Büchern. Ja, das heißt, ich möchte auch das Buch natürlich in anderen Ländern herausbringen und da sollten die Leute möglichst weltweit bekannt sein. Ja. Wenn ich jetzt nur für Deutschland geschrieben hätte, hätte ich zum Beispiel vielleicht Dieter Bohlen genommen. Ja. Ich hätte vielleicht auch Udo Lindenberg dazu genommen. Ja. Ich hätte dann auch Sarah Wagenknecht, über die ich neulich was geschrieben habe, oder Philipp Amthor dazu nehmen.
Ja, auch spannend.
Da fallen mir eine ganze Reihe Leute ein in Deutschland. Nee, das ist also wirklich der Grund, weil Dieter Bohlen kennt man in Deutschland, aber wenn ich mein Buch, wenn das vielleicht ins Chinesische oder Koreanische übersetzt wird, da weiß ich nicht, wie groß die Bekanntheit da...
Kennt man ihn nur als Band mit Modern Talking, aber ihn selber wahrscheinlich nicht so wirklich. Ja. Höchstens in Russland, das wäre noch ein großer Markt.
Ja, in Russland, ja. Schade, meine Bücher sind weltweit sehr verbreitet, aber in Russland ist noch keins übersetzt worden. Für das Buch jetzt hat allerdings auch ein russischer Verlag Interesse bekundet, der ist allerdings jetzt in Weißrussland und das war jetzt kurz bevor es da losging, also muss man gucken, ob da was wird oder ob die im Moment andere Sorgen haben.
Drücken wir mal die Daumen, dass sich das irgendwann möglichst schnell klärt, dass auch das Buch da rauskommen kann. Sie haben jetzt schon zweimal das Ausland erwähnt, das ist auch hier meine nächste Frage, denn Sie sind ja im Ausland auch gerade sehr erfolgreich und auf Ihrer Website findet man unterschiedliche Sprachen. Sie haben beispielsweise das Buch Psychologie der Superreichen, das verborgene Wissen der Vermögenselite, war, glaube ich, ein ganz großer Bestseller im Ausland. Wie kam es denn dazu? Das ist doch für viele andere Autoren, die aus Deutschland kommen, immer eine große Hürde, von Deutschland aus irgendwo tatsächlich auf einen anderen ausländischen Markt zu kommen. Wie hat das bei Ihnen geklappt?
Also die größte Hürde ist im englischen Bereich. Das habe ich auch immer noch nicht ganz gelöst. Der Verlag, den ich im Moment habe, wo ich also mehrere Bücher im Englischen rausgebracht habe, mit dem bin ich nicht besonders zufrieden. Mhm. Ich habe jetzt mein letztes Buch bei Cato rausgebracht, was ein toller Verlag ist, aber wo auch wiederum zum Beispiel dieses Buch oder das nächste nicht hinpassen würde, weil die mehr zu politischen und wirtschaftlichen Sachen Dinge machen. Ja. Mit den anderen Ländern, ja, man kann im Grunde genommen sehen auch, wie diese Nationen drauf sind. Ja, also das sind für mich die Bücher ein guter Indikator. Und zwar die Asiaten, die haben zwei Eigenschaften. Die sind sehr hungrig und sehr neugierig. Also erfolgshungrig und neugierig. Ja. Das sind wir Europäer nicht im gleichen Maße. Und die Amerikaner, die sind hungrig, aber nicht neugierig. Ja. Die Europäer sind nicht so neugierig und auch nicht so hungrig. Ja? Und die Asiaten sind sehr hungrig und sehr neugierig. Und deswegen sind die Amerikaner tendenziell die Ansicht, Warum braucht man Bücher aus anderen Ländern? Alles, was wichtig ist, hat garantiert schon Amerikaner geschrieben und die sollen das von uns lernen, aber von anderen braucht man nicht unbedingt was zu lernen. Also überspitzt gesagt, ja, während die Asiaten sind ja eher so, dass sie überall auf der Welt gucken, wo kann ich mir was abgucken, wo kann ich was lernen. Ja? Deswegen sind auch zum Beispiel viele Bücher von mir in China erschienen, in Indien erschienen, in Korea erschienen und sind da auch in der Tat sehr erfolgreich. Und dann sind die halt einfach erfolgshungriger, ja. Also ich sage mal ein Beispiel, jetzt dieses Buch Setze dir größere Ziele, das heißt im Englischen ein bisschen anders, das heißt Dare to be different and grow rich, ist aber das gleiche Buch, das gibt es in 10 Sprachen. Da war ich im Dezember in China, in Shenzhen, einer kleinen Universität, HSBC Business School, und da waren, ja, die hat nur 1000 Studenten und da habe ich Freitag um 7:30 einen Vortrag gehalten. Und da waren von den 1000 Studenten 850 da gewesen, haben dann auch auf der Fensterbank gesessen. Ja? Ich weiß es nicht, wenn ich in Deutschland zum Beispiel Freitagabend einen Vortrag, wie man reich wird, halten würde an der Universität, ja, dann denke ich eher, dass das überschaubar wäre, dass ich da vielleicht mit so einem Gruppe von 12 Leuten
wahrscheinlich
zusammensitzen würde. Ja, da sehen Sie schon genau. Und da sieht man auch in China zum Beispiel einen Unterschied. Hier in Deutschland, wenn ich Vorträge halte, sind oft 90%, 80% Männer.
Ja.
Die Frauen, die dabei sind, sind häufig dann welche, die der Mann mitgebracht hat, der Freundin oder Frau. Wenn ich in China Vorträge halte, sind die Hälfte Frauen, ja, weil die da viel sehr selbst viel ehrgeiziger auch auf die Verbesserung ihrer eigenen Situation ausgerichtet sind. Mhm.
Ja, sehr spannend. Nochmal zurückzukommen auf die Genies aus Ihrem aktuellen Buch. Etliche der Genies sind ja aufgefallen, die haben polarisiert und vielleicht sogar ein deutliches Bedürfnis nach Status und Anerkennung an den Tag gelegt. Vielleicht ging das hier und da bei der einen oder anderen Persönlichkeit auch ins Narzisstische über. Kann man Ihrer Meinung nach als bescheidener, zurückhaltender Mensch auch berühmt werden oder Karriere machen?
Kommt jetzt darauf an, was man unter bescheiden und zurückhaltend versteht. Also sagen wir tendenziell eher nein, weil so Menschen, die zum Beispiel so Glaubenssätze verinnerlicht haben, wie Bescheidenheit ist eine Ziel, sei kein Angeber und alle solche Dinge oder Qualität setzt sich von alleine durch. Die haben so viel hindernde, negative Glaubenssätze in ihrem Kopf, ja, die sie einfach daran hindern, bekannt zu werden. Wenn Sie jetzt sagen, die Leute, die wollten Anerkennung, also ich glaube, jeder Mensch will Anerkennung. Der amerikanische Psychologe James, der hat mal gesagt, das größte Verlangen im Menschen ist das Verlangen nach Anerkennung. Mhm. Ja? Ich glaube, für jeden Menschen ist es ganz schwierig oder belastend, wenn er ignoriert wird, wenn er einfach als nichts wahrgenommen wird, du bist unwichtig, dich gibt es gar nicht, wir übersehen dich. Ja? Jetzt ist natürlich dieses Verlangen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja? Ich glaube, jeder Mensch hat das,
ja,
aber die Stärke ist unterschiedlich. Das sind alles natürlich Leute, bei denen es sehr stark ausgeprägt ist. Wenn Sie sagen, vermutlich narzisstisch, also man kann jetzt schwer eine Ferndiagnose machen als Psychologe, aber ich würde sagen, die sind alle Narzissten in dem Buch. Ja?
Mhm.
Mir wird da keiner einfallen, auf den das nicht zutrifft. Ja? Aber ich bin auch der Meinung, dass es nicht schlecht ist, weil es gibt auch Untersuchungen, zum Beispiel hat mal ein Psychologe an der amerikanischen Universität alle amerikanischen Präsidenten untersucht. Also das ging damals vom ersten Präsident bis dann, ich glaube, zu Ronald Reagan oder so. Ja? Und die waren mit 2 Ausnahmen nach seiner Befund alle Narzissten gewesen. Und
ja,
ich meine, bei jemand wie bei Donald Trump, da merkt man das ja schon sehr, sehr leicht. Ja. Aber auch sein Vorgänger, der Obama, der jetzt vielleicht nicht so wirkt, weil er nicht so großsprecherisch ist wie der Trump. Ja. Natürlich war das ein absoluter Narzisst. Also der hat ja schon mit Anfang 30 eine Autobiografie geschrieben, beziehungsweise ein Buch über seine Familie. Da hat er noch gar nichts geleistet. Also wer macht das?
Kannte man ihn noch
gar nicht. Dass er mit Anfang 30 ein Buch über sein Leben und über sein, wo ich noch gar nichts geleistet habe. Ja.
Ja.
Und das zeigt doch auch schon, also deswegen nicht jeder Narzisst, der erscheint auf den ersten Blick gleich so. Aber das ist auch nichts Schlimmes. Nur in der ganz extremen Ausprägung gibt es auch den krankhaften Narzissmus natürlich. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die Narzissten sind oder so bezeichnet werden, sind im Grunde genommen Leute, die sogar psychisch oft gesünder sind und die auch glücklicher sind und erfolgreicher und mehr im Leben erreichen, als die so irgendwo Probleme damit haben, ihre Persönlichkeit nach außen zu stellen, weil dahinter steckt ja auch oft einfach eine verborgene Angst. Mhm. Wenn ich mich nicht nach außen zeige, ja, dann ist es ja eine Angst vor Ablehnung. Das ist ja eine Angst irgendwo, dass man zurückgewiesen werden könnte. Ja. Und das zeigt ja vor allen Dingen, dass dieser Mensch wenig Selbstwertgefühl hat. Ja, weil den Leuten hier in dem Buch, denen hat das alles nicht so viel ausgemacht und die haben das dann auch gesucht, ja, wenn sie provoziert haben und dann Gegenwind bekommen haben.
Ja.
Aber bei vielen Menschen ist es natürlich auch anders. Ja. Die können da sehr schwer mit umgehen, mit Ablehnung. Ja. Und es hängt da oft mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen.
Mhm. Na, definitiv. Da sind wir mitten in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Das ist sehr spannend. Hatten Sie, wenn wir jetzt Ihre Karriere mal anschauen, da sind ja tolle Meilensteine zu sehen, was Sie alles gemacht haben. Hut ab, wirklich große Klasse. Gab es denn bei Ihnen mal in Ihrer Karriere irgendwo Situationen, vielleicht Krisensituationen, aus denen Sie etwas lernen konnten?
Oder klar, Krisen gibt es immer wieder, ja, wo ich so wie der 20 war, da hatte ich zum Beispiel Zeit, wo ich also sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe und deswegen dann auch damit aufgehört habe. Das hat mich jetzt nicht an meinen Leistungen gehindert. Ich war damals also trotzdem der Beste in der Uni. Mhm. Ich habe auch mit 1,0 dann mein Studium gemacht. Ich habe dann meine Promotion mit der Auszeichnung abgelegt. Das war alles eine Zeit, wo ich also sehr viel getrunken habe. Ja. Das hat da noch nicht geschadet. Aber trotzdem, natürlich war mir schon klar, wenn du das jetzt so weitermachst, ja, dann, oder ist mir zum Glück klar geworden, dann wird es zum Riesenproblem.
Ja.
Deswegen habe ich dann aufgehört. Es gab immer wieder Krisen. Es war auch, wo ich meine Firma verkauft habe. Ja, da habe ich auch so gemerkt, ich habe nicht mehr so die rechte Lust. Ja, dann ist mein bester Mitarbeiter, der wollte damals sich selbstständig machen, weil er erkannt hat, dass er das genauso gut alleine kann. Ja, und der war aber so wichtig für die Firma, dass das ein echtes Problem gewesen wäre. Aber ich habe dann in dieser Krise auch eine Chance gesehen, ja, und habe dann, ich hatte eh nicht mehr so große Lust, habe gedacht, Mensch, dann verkaufst du dem die Firma und dann kannst du jetzt andere Sachen machen. Also ich habe Krisen gehabt, ja, aber in den Krisen ist mir immer gelungen, die zu was Positivem zu drehen hinterher. Ja. Ich habe auch einmal eine Krise gehabt, das war so Mitte der 90er Jahre, das war politisch schwierig damals für mich, bei der Zeitung, wo ich war schwierig. Dann war ich auch kurzzeitig mit einer Frau verheiratet, die dann auch weg ist. Ja. Da kamen so mehrere Sachen zusammen, wie das manchmal im Leben ist. Aber das war der Ausgangspunkt dann für alles, was ich später in finanzieller Hinsicht als Unternehmer und so weiter erreicht habe. Ja. Das war also genau dieser Punkt, wo das dann angefangen hat. Ja. Das heißt, Krisen habe ich also an den Beispielen gesagt, auch verschiedene gehabt. Ja. Aber die Frage ist immer, wie reagiere ich dann daraus? Was mache ich daraus? Selbst jetzt habe ich Ihnen gesagt, von diesem großen Buchprojekt, was man von Behinderten lernen kann, da bin ich auch durch was drauf gekommen, was an sich negativ ist, weil ich selbst eine Augenerkrankung habe, wo mir der Arzt am Anfang gesagt hat, im schlimmsten Fall werden Sie irgendwann nicht mehr lesen können, ja, was natürlich dann für jemanden wie mich schon ein Schock ist. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Operation gehabt und hoffe auch, dass es sich bessert, aber das hat mich dann natürlich dazu gebracht, mich mit so einem Worst Case auseinanderzusetzen.
Mhm.
Was würde das denn heißen? Ja, und dann habe ich angefangen, das war dann halt mein Weg, zum Beispiel mal Bücher zu lesen über Ray Charles, über Bob Shelley, die selbst blind waren.
Ja.
Weil ich mir gesagt habe, okay, meine Folgen daraus war eigentlich, zum Beispiel jemand wie der Ray Charles, der hat ein tolles Leben gehabt, auch trotz Blindheit. Ich werde jetzt nicht blind werden, ja, aber ich sage mal, selbst dann.
Ja.
Der hat alles gehabt, was man im Leben haben will. Der ist berühmt geworden, der hat unglaublich viel Geld gehabt, der hat unglaublich viele Frauen gehabt, ja.
Ja.
Der hatte eigentlich, der hat viel Spaß gehabt, ja. Der hat, obwohl er ja außer der Blindheit noch andere Benachteiligungen hatte, weil er ist in der ärmsten Familie von seinem Städtchen da geboren worden, ohne Vater aufgewachsen, die Mutter ist schon gestorben, da war er 31. Der kleine Bruder ist ganz früh schon, da musste er zugucken, wie der umgekommen ist, ja, ohne ihn retten zu können. Dann war er schwarz, was damals also tatsächlich noch ein Riesenproblem war, wo er herkommt. Ja. Also so viele negative Dinge und die Blindheit dann. Ist er mit 7 Jahren blind geworden, ja, und trotzdem ein geniales Leben. Bocelli auch, ja, der ist mit 12 blind geworden.
Ja.
Ja. Und das war dann auch so für mich zum Beispiel das Beispiel, wie reagiere ich darauf? Ich habe jetzt ein Thema, ja, und dann lese ich so Bücher über die Leute, das motiviert mich dann. Ich lerne jetzt auch einen kennen, vielleicht haben manche den Film gesehen, Blind Date mit dem Leben. Das ist von einem, der so im Hotel arbeitet, obwohl er erblindet ist, so, ja. Und der Film ist noch weniger gut als das Buch. Ich habe das Buch gelesen. Jetzt Ende des Monats werde ich den besuchen und in Hamburg dann kennenlernen, ja, zum Beispiel. Oder ein anderer, von dem hatte ich schon vor 10 Jahren ein Buch gelesen, Gaius Pichler, der ist so Weltmeister, ich glaube so mit einem schnellen Rollstuhlfahren, ja, oder so. Ja. Der ist mit 18 gelähmt geworden, ja. Den treffe ich jetzt auch demnächst, mit dem habe ich gerade telefoniert. Ja. Das heißt, da kommt so ein negatives Ding bei dir ins Leben rein, ja. Aber die Frage ist, wie reagierst du dann darauf, ja? Wir können nicht alles beeinflussen, was in unserem Leben passiert, ja. Wir haben aber immer die Wahl, wie wir darauf reagieren, ja. Ich kann darauf reagieren können, oh, schlimm, vielleicht werde ich jetzt, kann ich irgendwann nicht mehr lesen, ich muss wieder anfangen zu saufen.
Oder, ja, oder ich gehe in Rente oder was auch immer.
Das weiß ich alles, ja. Ja. Das sind auch die Reaktionen sehr unterschiedlich. Bei mir war es immer so, dass ich versucht habe, tatsächlich, was so ein geflügeltes Wort ist, aber es kommt halt auch nicht automatisch, dass in der Krise eine Chance liegt. Man muss dann auch schon aktiv was dafür tun, um eine Chance draus zu machen, ja.
Absolut, ja, vielen Dank für dieses Learning, weil das beschäftigt ja auch gerade die Leute da draußen, gerade in diesem Jahr noch mehr als je zuvor, dass tatsächlich aus jeder Krise irgendetwas Gutes kommen kann, wenn man achtsam ist, wenn man aufpasst und wenn man ja auch die Dinge irgendwo zusammenfügt und ein bisschen drüber nachdenkt über die eigene Situation. Sie haben uns ja gerade schon gesagt, dass Sie Ihr ganzes Wissen jetzt gerne in die Welt rausbringen wollen. Das finde ich total genial. Wenn wir uns jetzt mal unser Schul- und Ausbildungssystem in Deutschland anschauen, was würden Sie jungen Leuten raten? Was sollten die sich selbst aneignen nach Beendigung der Schule, Ausbildung, Studium, was wir nicht lernen?
Also ich würde empfehlen, nicht erst nach der Schule, sondern schon während der Schulzeit Dinge zu machen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Psychologie der Superreichen, und da habe ich also die Leute gefragt, das waren also 45 Personen, die ich interviewt habe, so wie wir das jetzt machen, die hatten alle so ein, die meisten Nettovermögen zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde, es waren auch ein paar etwas Ärmere dabei, die hatten zwischen 10 und 30 Millionen, waren auch ein paar etwas Reichere dabei, die mehrere Milliarden hatten, aber mit denen habe ich alle gesprochen, habe die gefragt, wie sie in der Schule waren, also das war sehr unterschiedlich, da waren manche gut in der Schule, manche waren totale Schulversager, ja. Also da war überhaupt kein Zusammenhang erkennbar, ja. Aber was erkennbar war, dass die zwei Sachen, erstens die Hälfte ungefähr hat Leistungssport gemacht, also jetzt nicht unbedingt, dass die dann bei den Olympischen Spielen, da war nur einer dabei, aber so bei einer deutschen Meisterschaft, bei einer Landesmeisterschaft gewonnen, 4-5 Mal die Woche trainiert. Ja, also das war bei vielen der Fall. Da haben die viel gelernt und schon früh unternehmerisch Dinge gemacht. Ja, also zum Beispiel Sachen verkauft. Ja, ich denke, verkaufen, lernen ist sehr, sehr wichtig. Und da waren also ganz viele dabei, die irgendwie schon früh, der eine hat, der hat so, so Emaille-Ringe irgendwie so einen Handel aufgemacht, verkauft, der andere der Tiere großgezüchtet, die verkauft, der andere hat Autoradios verkauft, der andere der hat irgendwie Gebrauchtwagen in Schuss gesetzt und dann teurer weiterverkauft, ein anderer hat Mofas frisiert und ein Buch drüber geschrieben, hat das Buch dann verkauft, wie man Mofas frisiert, ja. Also der eine hat Wohnwintergärten verkauft, der andere Immobilienfonds. Also da gab es viele Sachen, die die Leute neben der Schule oder neben dem Studium gemacht haben. Und ich glaube, dass diese verkäuferischen Erfahrungen sehr wichtig sind. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch eine Freundin im Moment, die hat jetzt gerade angefangen, Pferde zu verkaufen. Ja? Also die kauft günstig in Polen dann zum Beispiel ein Pferd ein, tut dann paar Monate sehen, dass das irgendwo dann richtig dressiert, verbessert wird. Ja. Ja. Und wenn dann der Wert gesteigert ist, dann verkauft es teurer wieder weiter. Ja? Ist jetzt auch noch sehr jung. Ja? So, hat jetzt auch gerade erst angefangen zu studieren. Ja? Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich dann sage, da habe ich ja gleich gesagt, also da spricht vieles dafür, dass du später sehr erfolgreich wirst, ja. Weil erstens macht sie auch schon Leistungssport ihr ganzes Leben lang, zweitens jetzt auch noch diese unternehmerische Sache begonnen, ja, und da habe ich gesagt, also das ist so das, was ich auch beobachtet habe bei den erfolgreichen Menschen.
Sehr spannend, ja. Was bedeutet Glück für Sie?
Glück ist also bei mir sehr eng mit Freiheit verbunden, bei mir persönlich. Ja? Also ich entscheide, ob ich arbeite, was ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, entscheide ich alles selbst. Ja? Das war sogar auch nicht ganz so extrem, aber im Grunde mein Leben lang, selbst wo ich Angestellter war, war ich sehr frei und haben die Chefs zum Glück fast immer erkannt, dass sie mir nicht reinreden, dass sie mich alles so machen lassen, wie ich will. Die Arbeit ist schon auch wichtig, weil das ist ja doch ein sehr großer Teil vom Tag, ja? Die Arbeit. Und wenn man da also, sagen wir, fremdbestimmt ist, ja, und Dinge macht, die man machen muss, weil es ein anderer einem sagt oder so, ja, die einen auch selbst gar nicht weiterbringen, das wäre für mich schon ein erhebliches Unglück, sagen wir so. Umgekehrt empfinde ich als Glück, dass ich also das alles selbst entscheiden kann und das machen kann, einfach was mir Freude macht. Ja. Ich mache also fast ausschließlich Dinge, die mir Freude machen. Ja. Jeder hat auch mal ein paar Sachen dabei, die nicht so viel Freude machen. Das ist bei mir ganz wenig. Also zum Beispiel Korrekturlesen von den Büchern, das liebe ich jetzt nicht so. Ja. Das muss trotzdem sein.
Ja.
Aber das sind vielleicht 2-3% von meinen Aktivitäten. Ja. Und die anderen 97% sind alles Dinge, die mir Freude machen. Ja. Das ist schon mal sehr wichtig, also zum Glück. Ja. Dann, gut, für mich war auch mal sehr wichtig, hübsche Frauen so zum Glück, ja. Beitrag, das war ja. So eine Konstante von meinem ganzen Leben auch. Ja. Das waren eigentlich immer so wichtige Bausteine für mich. Und dann vor allen Dingen auch noch das Gefühl, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Ich habe jetzt keine Kinder, zumindest jetzt noch nicht, ja, aber es sind einige von meinen Büchern, natürlich nicht alle, aber wo ich denke, dass die auch noch in 100 Jahren Beachtung finden werden und dass ich da was geleistet habe, was also da auch über mein eigenes Leben dann hinausgeht, weil ich glaube, das gehört auch dazu, dass man was schaffen will, was über einen selbst hinausweist. Das ist ja bei manchen, die dann Kinder bekommen, ja, wobei man da nicht so richtig das bestimmen kann, ob das dann wirklich so
irgendwann machen die, was sie wollen, ja.
wie man das sich vorstellt, ja. Aber wenn man ein Buch schreibt, ist schon anders, da kann
das
man jeden Ort selbst beeinflussen, was da drin steht.
Ja, ich glaube, Sie haben mittlerweile 24 Bücher.
Also 24 Bücher geschrieben, herausgegeben,
ja.
Alle geschrieben, sind auch ein paar herausgegeben,
ja.
Meisten geschrieben. Ja, das ist jetzt Buch 24, genau.
Klasse. Ja, Sie sagten ja gerade, Sie haben Freude bei der Arbeit. Dann kann man das dann so formulieren, dass die Arbeit so gesehen gar nicht Ihre Arbeit ist? Oder das ist gar nicht dass Sie das gar nicht als Arbeit anerkennen? Oder,
naja, da steckt ja jetzt schon so die Vorstellung drin und die haben ja viele Menschen, die falsch ist, als ob Arbeit irgendwas Unangenehmes
genau.
oder Mühevolles
ja.
ist. Aber das weiß ich gar nicht, warum ist das so. Ja? Gut, bei vielen Menschen mag es so sein, aber bei mir war das nie so. Also Arbeit ist ja erstmal neutraler Begriff. Das kann Freude machen, kann auch keine Freude machen. Also, aber die Menschen, die jetzt Arbeit mit was Negativem verbinden, im Grunde genommen ist es doch ein trauriges Leben. Ja? Da gibt es ja auch manche, die sehen sich dann schon irgendwo nach der Rente. Ja? Die zählen dann die Jahre, wie lange sie noch arbeiten müssen oder so. Das kommt mir so vor wie einer, der im Gefängnis sitzt und die machen ja da auch mal, ritzen dann so die Tage oder Wochen oder Monate irgendwo an die Wand, ja, um zu gucken, wann sie rauskommen.
Oder sie warten aufs Wochenende.
Ja, oder die Leute warten aufs Wochenende oder auf den Urlaub. Das ist irgendwo findet alles, ja, das ist ja auch deswegen, mag ich auch nicht dieses Wort von der Work-Life-Balance, weil es klingt ja so, als ob das Leben außerhalb der Arbeit stattfindet. Und wenn das
absolut.
So ist, muss ich sagen, dann ist es eigentlich sehr traurig, weil dann heißt es, dass du eigentlich einer Tätigkeit nachgehst, die da aus meiner Sicht so schnell wie es geht beenden soll.
Und nicht passen würde, ja. Ja, man müsste eigentlich eher von einer Work-Life-Integration sprechen, vielleicht.
Genau, ja.
Wenn damit beides irgendwo gleichwertig ist oder dass es miteinander verschmelzt. Eine Frage noch zu Ihrer beruflichen Karriere. Das passt nämlich jetzt gerade schön dazu, dass Sie sagten, Sie hatten immer Freude, auch als Angestellter. Sie sind ja, wenn ich richtig recherchiert habe, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was Falsches sage, mit 43 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen.
Genau, richtig, ja.
Das ist ja, konnten Sie, weil einige machen das ja schon mit 30 oder noch früher, hatte das damit zu tun, dass Ihre Arbeitgeber Ihnen immer freie Hand gelassen hatten bei dem, was Sie machen konnten?
Also es waren zwei Gründe. Ja. Erstens, bis auf eine ganz kurze Zeit mal, wo ich bei der Zeitung gewählt war, war es in der Tat so, dass ich praktisch, auch als ich angestellt hatte, ich war sogar mal ein paar Jahre lang Beamter, wo ich an der Universität hier war,
ja.
dass ich da absolut machen konnte, was ich wollte. Ja.
Mhm.
Also wo ich jetzt an der Universität war, da habe ich auch nichts anderes gemacht als jetzt. Ich habe meine Bücher geschrieben, ich habe meine Artikel geschrieben. Also das war jetzt, ich habe noch ein paar Lehrveranstaltungen gegeben für die Studenten. Das waren aber, ich habe nur 8 Stunden in der Woche. Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Ja. Also da war das so. Ja. Später, wo ich dann bei der Zeitung war, da habe ich habe immer alle Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, von anderen Menschen erledigen lassen. Also da waren auch gewisse Sachen dabei, die mir keine Freude gemacht haben. Da musste man so eine Seite aufreißen und dann da irgendwo mit der zur Grafik gehen und fragen, ob das da so oder so kommt und dann da anpassen. Das sind also jetzt keine besonders kreativen Dinge. Da habe ich einfach gesagt, ich kann das nicht und das muss dann andere machen. Ja. Also das war immer schon so bei mir im Leben, ja, dass ich das einfach abgelehnt habe, Sachen zu tun, die mir keine Freude machen. Ja. Und, aber dass ich mich so spät selbstständig gemacht habe, das hat eher mit was anderem zu tun. Das hat was auch damit zu tun, dass ich ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis habe. Ja.
Ja.
Und wo ich jung war, hat mein Freund zu mir gemeint, da war ich so Anfang 20, der hat gesagt, Rainer, du hast alles, um erfolgreich zu werden im Leben. Ja. Du bist intelligent, du kannst gut Sachen durchsetzen und. Er hat also viele positive Dinge aufgesehen.
Ja. Ja.
Aber er hat gesagt, mit einem wirst du dir immer im Wege stehen mit deinem Sicherheitsfanatismus. Mhm. Ja. Weil da, wo andere 3 Dübel in die Wand machen, machst du immer 9 rein, was auch stimmt. Ja. Und deswegen, ich war auch, wo ich dann mich selbstständig gemacht habe, war es auch nicht ohne Sicherheitsnetz. Ich hatte vorher schon mehrere Personen gefragt, ob die, wenn ich also kündige bei meinem Arbeitgeber, dann sich für ein Jahr vertraglich verpflichten, mir 120.000 D-Mark quasi damals noch pro Jahr zu zahlen. Das waren dann 7, die mir das erklärt haben. Also damit hatte ich schon gesicherte Einnahmen von 840.000 D-Mark für ein Jahr zumindest. Ja.
Ja.
In dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Also auch da war es in gewisser Weise mit einem Sicherheitsnetz. Ja.
Ja.
Und das war also immer so der Punkt, dass ich habe das auch an mir selbst im Grunde nicht gemocht, dieses Sicherheitsfanatismus, aber da kann man schwer auch aus der eigenen Haut rausgehen. Habe aber später das zu schätzen gelernt, weil wo ich dann meine Firma hatte, war es was mir in vieler Hinsicht sehr stark genützt hat. Also deswegen auch vielleicht für manche Zuhörer als Beruhigung, wenn man selbst so ein Sicherheitsmensch ist, das muss nicht, klar, irgendwann muss man den Sprung machen, dann wagen, dich selbstständig zu machen.
Ja.
Aber erstens empfehle ich den Leuten, wenn du Angestellter bist, fang doch mal nebenberuflich irgendwo das an. Und wenn du dann siehst, dass du nebenberuflich auch schon eine Menge Geld verdienen kannst, das funktioniert, dann kannst du ja kündigen. Also das habe ich auch so gemacht.
Ja. Ja.
Und das Zweite ist, dass dann, wenn man selbstständig ist, dass einem dann gerade so ein Sicherheitsfanatismus auch viel hilft. Ja. Ich habe dann zum Beispiel immer auf sehr hohe Gewinne geachtet, weil ich Angst hatte, wenn ich zu wenig Gewinn mache, dann kommt man ja leicht auch vom kleinen Plus, kommt man auch schnell ins Minus rein.
Ja.
Während wenn du einen großen Puffer hast, ja, dann nicht. Oder ich habe auch dann immer sehr diversifiziert. Ich habe also schon relativ rasch dann gesehen, die größte Zeit jetzt, den größten Teil der Zeit, wo ich die Firma hatte, habe ich mit keinem Kunden mehr als 3% vom Umsatz gemacht, was auch diese Diversifikation sehr wichtig war. Ich habe selbst den Büromietvertrag so ausgehandelt, dass ich zwar 10 Jahre Sicherheit hatte, fest den Vertrag, aber jedes Jahr das Recht gehabt hätte, ohne eine Penale zu zahlen, wieder rauszugehen aus dem Vertrag. Also ich habe ganz viele Sachen dann, die mir tatsächlich auch genützt haben, so gemacht, ja, unter dem Sicherheitsgesicht, sodass ich das, was ich eigentlich mich lange daran gehindert habe, mich selbstständig zu machen, was ich auch als negative Sache im Grunde empfunden habe, dass ich das dann auf einmal auch positiv sehen konnte.
Ja, aber das ist ja sehr spannend, weil ja so das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe irgendwo, das liegt ja auch in unserer DNA. Das kriegen wir ja vererbt von Eltern, Großeltern, Urgroßeltern.
Naja, weiß ich nicht so zum Teil, ja, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die haben das kaum, die sind richtig, so kenne ich auch so Leute, so Kamikaze-Typen, die gehen voll aufs Risiko. Klar. Ja. Die können auch mal eine Zeit lang damit erfolgreich sein, aber natürlich ist auch immer die Gefahr dann, ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel extrem risikoorientiert wäre, ja, dann hätte ich jetzt vielleicht auch schon 5, 6, 7 mal mehr Vermögen, als ich es im Moment habe. Ja? Mhm. Aber es könnte auch sein, dass es weg wäre, was ich hätte. Und da bin ich dann eher der Mensch, der sagt, nee, also wenn du das Risiko bist du nicht bereit einzugehen. Also wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde, mein Vermögen zu verdoppeln oder zu verdreifachen, aber bei der Gefahr, dass ich verliere, würde ich das halt nicht machen. Ja? Weil ich sage, so kann ich, wie gesagt, ewig davon leben praktisch. Ja? Mhm. Und klar, mehr ist immer willkommen, aber es hat ja auch da einen Preis. Und wenn der Preis heißt, du musst da Risiken für eingehen, die dann dazu führen könnte, dass du deinen Lebensstandard dann einschränken oder nicht mehr so fortsetzen kannst, dann würde ich das jetzt wegen diesem Sicherheitsgefühl halt nicht machen.
Ja, absolut. Ja, sehr schöner Input. Vielen Dank. Wir sind fast am Ende von unserem Interview. Vorletzte Frage. Wann waren Sie das letzte Mal unvernünftig?
Vor ein paar Tagen, wo ich in Wien war, habe eine Pizza gegessen, ja, weil das ist insofern unvernünftig, als ich ja weiß, dass man davon zunimmt. Ja.
Ah ja, genau. Ja, ja. Pizza ist immer gefährlich, das stimmt schon. Gut, vielen Dank für das Interview. Zum Ende des Podcasts stelle ich meinem Gast immer die Frage, was Sie uns empfehlen können an Büchern, Filmtipps oder andere Podcast-Tipps. Also Ihr Podcast kann ich auch wärmstens empfehlen, den habe ich ja schon gehört, da sind ja tolle Dinge drin, die Sie uns erzählen, aber gibt es noch was anderes?
Meinen Sie jetzt von meinen eigenen Büchern?
Oder sowohl als auch. Sowohl
also, als auch. Da ich jetzt so viel geschrieben habe, will ich die jetzt nicht alle aufzählen. Es kommt ja darauf an, wofür man sich auch halt interessiert. Ja? Ich denke, dieses Buch setzt sehr größere Ziele, was ich geschrieben habe. Das ist deswegen ganz gut, weil ich im Prinzip da vereinen sich 50 Bücher drin. Ja? Weil ich habe 50 Biografien analysiert von erfolgreichen Menschen und jetzt liest ja nicht jeder so viel wie ich und nicht jeder hat jetzt Zeit, 50 Bücher zu lesen und das kann man also eigentlich auch alles in diesem einen Buch zusammengefasst lesen, setzt die größeren Ziele, deswegen ist es wahrscheinlich auch so erfolgreich, das Buch und ja, ansonsten, ich würde mich freuen, auch wenn der ein oder andere, ich habe jetzt auch so einen YouTube-Kanal, das sind auch, ich glaube, 200 verschiedene Sachen, da werde ich auch das Interview dann draufstellen, anzuschauen. Ja, von den anderen Büchern, im Prinzip alle Bücher, die ich toll finde, die zitiere ich und benenne ich auch schon in meinen eigenen Büchern. Also das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel das Buch liest, Die Kunst berühmt zu werden, ich mache ja immer ausführliche Literaturhinweise, ja, und da sieht man dann zum Beispiel Arnold Schwarzenegger mal als Beispiel oder den genannt haben, Total Recall, seine Autobiografie, ein tolles Buch, was also sehr, sehr empfehlenswert ist. Ja. Für die Menschen, die sich jetzt mehr so für die politischen Gesichtspunkte, wo ich ja auch viel mache, interessieren, da ist natürlich mein Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das, was also habe ich jetzt gerade schon die 200. Amazon-Besprechung drüber gelesen. Also wer da mal bei Amazon sieht und diese 200 Besprechungen liest, da habe ich mich sehr gefreut, weil viele Menschen gesagt haben, also die vielleicht schon instinktiv vorher für den Kapitalismus waren, so gefühlsmäßig, aber die gesagt haben, so viele Argumente auf einem Haufen habe ich dann noch nicht gefunden so zu dem Thema.
Eben, und da gibt es ja auch sogar ein Shirt dazu, was Sie auf der Bühne tragen, habe ich gesehen.
Ich war jetzt gerade gestern auch zum Vortrag in Köln und da habe ich das I Love Capitalism T-Shirt
wieder. Sehr großartig.
Das war der erste größere Vortrag in der Nach-Corona-Zeit, in der Corona-Zeit, den ich
gehalten habe. Ja, ganz genau. Das ist ein gutes Stichwort. In dem Buch Die Kunst berühmt zu werden haben wir zum Schluss ziemlich viele Literaturhinweise. Das ist sehr, sehr spannend. Da finden die Leute sicherlich auch noch mehr Literatur für alle, die sich für ihre Arbeit interessieren und für das Thema. Das Buch kann ich wärmstens empfehlen, Die Kunst berühmt zu werden, Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian, sollte sich jeder holen, denn es ist zum einen unterhaltsam geschrieben und zum anderen lernen wir tatsächlich enorm viel.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Freut mich, danke fürs Interview. Ja.
Alles Gute.
Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen.
Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal @starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.